und herzlich willkommen zum Podcast der Kajaspers Klinik vor den Toren Oldenburgs. Die Wahrheit irgendwo hier drin. Mein Name ist Deborah und ich sitze heute mit der lieben Julia und Pangea in meinem Büro. Julia ist freigestellte Praxisanleiterin und examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin hier in der Kajaspers Klinik. Und Pangea hat einen Bachelor der Pflegewissenschaften, ist ebenfalls examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und Teil des Pflegeexpertenteams der Kajaspers Klinik. Schön, dass ihr beide da seid.
Hallo.
Hi.
Und wie immer starten wir mit unserem kleinen Spiel. Drei Wahrheiten. Davon sind zwei oder entsprechend zwei der Wahrheit. Eine davon ist doch ein bisschen geflunkert und ist eigentlich gar nicht so richtig eine Wahrheit. Und ich bin mal gespannt, was ihr mir gleich hier vorstellt und ob ich richtig errate, was denn so ein bisschen geflunkert ist. Legt mal los, ihr beiden.
Ja, also einmal, ich habe in Bielefeld studiert. Das nächste ist, ich habe einen Roadtrip mit meiner besten Freundin nach Südamerika gemacht. Und das dritte ist, ich habe einen Hund.
Julia legt schon mal vor. Hund, Amerika, Bielefeld. Ah nee, ich sag, du hast in Bielefeld studiert. Würde ich sagen, das ist eine Lüge.
Ja, nein, das ist keine Lüge.
Ah, habe das zu schnell gemacht. Ich war zu schnell. Aber gut, magst du das mich einmal aufklären?
Ja, ich habe in Bielefeld studiert. Ein bisschen was anderes, als ich jetzt eigentlich mache. nämlich klinische Linguistik mit Schwerpunkt Neurorehabilitation. Das hört sich extrem an, aber es ist im Grunde genommen nur Logopädin für Patienten, die zum Beispiel eine Aphasie haben oder eine Dysarthrie oder eine Dysphagie. Mhm. Da bin ich quasi auch Expertin für, aber übe das momentan auch nicht aus.
Ja. Total spannend. Und da hast du mich aber so ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt, weil ich dachte, naja, Pflegewissenschaftlerin ist ja die Pangea, von daher dachte ich, naja. Welche der Geschichten entspricht denn nicht der Wahrheit?
Dass ich einen Hund habe. Ich habe eine Katze und die fühlt sich etwas als Hund, aber es ist kein Hund.
Ist das so eine Maine Coon-Katze? Sagt man doch häufig, dass die sich so wie ein Hund verhalten.
Nee, tatsächlich ist es eine normale EKT, also heißt das EKT? Europäische Kurzhaarkatze. Und das sind die normalen Hauskatzen eigentlich.
Ah ja, bei EKT habe ich gerade an was ganz anderes gedacht. Wir hatten haben ja auch einen Podcast zum Thema EKT. Das war nochmal ein bisschen was anderes, glaube ich. Pangea.
Ja, die erste Geschichte ist, ich habe ein Auslandsjahr in den USA gemacht und meine 11. Klasse dort gemacht. Mhm. Die zweite Geschichte ist, dass ich zum 25. Geburtstag einen Bungee-Jump gemacht habe in Hamburg. Und die dritte Geschichte ist, dass ich einen Kater zu Hause sitzen habe, der nur Wasser aus der Dusche trinkt.
Ich versuche mir jetzt ein bisschen mehr Zeit zu lassen bei dir, Pangea. Das tut mir leid, Julia, aber da war ich so ein bisschen überrumpelt, glaube ich. Auch USA, 11. Klasse, ja. Ein Kater, der nur Wasser aus der Dusche trinkt. Und was war das zweite nochmal?
Dass ich einen Bungee-Jump gemacht habe in Hamburg.
Ach genau, zu deinem 25. Geburtstag. Mhm. Ich finde, das hört sich schon ganz schön aufregend an und ich glaube, das ist, glaube ich, ein bisschen geflunkert.
Ja, das ist tatsächlich geflunkert. Ah. Ich habe zu meinem 18. Fallschirmsprung gemacht.
Oh ja, aber es war also nah an der Wahrheit.
Genau.
Das sind ja eigentlich immer so die besten Lügen, ne? Wenn man da immer auch ein bisschen was Wahres dabei hat. Okay. Ja, vielen, vielen Dank. Ich würde gerne mit euch direkt ins Thema starten. Wir reden ja heute über das Thema Pflegewissenschaften beziehungsweise euer Simulationstraining, das ihr hier in der Kajaspers Klinik etabliert habt, nämlich den Room of Errors. Und was es damit auf sich hat, das hören wir gleich. Vorher möchte ich einmal von euch kurz hören, seit wann ihr eigentlich hier in der Kajaspers Klinik seid, wie ihr eigentlich zu eurem Job gekommen seid und genau, was hat euch eigentlich dazu geführt, jetzt auch in diesem Bereich zu arbeiten?
Julia, genau. Okay, ja, also ich habe einen sehr holprigen Weg gehabt und habe viele Stationen schon mir anschauen können. Habe eigentlich mit Abitur angefangen. Dann war ich so ein bisschen, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und dadurch, dass meine ganze Familie irgendwie im medizinischen Bereich gearbeitet hat, haben sie gesagt, Mensch, mach doch eine Pflegeausbildung. Das kann dir eigentlich nur helfen. Und dann habe ich eine Pflegeausbildung in einem somatischen Haus gemacht und habe im Rahmen dessen die KJK kennengelernt und habe mich total wohlgefühlt. Auf einem geschützgeschlossenen Bereich war ich dort und wollte danach eigentlich auch auf dieser Station arbeiten. Aber die Wege sind irgendwie anders verlaufen. Mhm. Ich habe mich dann nochmal entschieden zu studieren und dann ist es halt klinisch. Also dann ist es klinische Linguistik mit Schwerpunkt Neurorehabilitation geworden. Das wurde mir vom Arbeitsamt vorgeschlagen, weil das im Grunde genommen alle Interessengebiete, die ich hatte, abgedeckt hat. Und habe das dann auch zu Ende studiert, habe einen Bachelor dort drin gemacht und bin dann, habe dann gedacht, Mensch, irgendwie war das nicht so richtig etwas für mich. Mhm. Und habe gemerkt, irgendwie hat das nicht mehr gepasst. Und dann habe ich mich zurückerinnert an meine Ausbildung und habe gedacht, Mensch, wo war es am schönsten? Und das war tatsächlich in der KJK. Und habe dann ein bisschen die Stellenanzeigen studiert und habe in der Zeitung geschaut. Und dann war eine Stelle in der Forensik frei und habe mich darauf beworben und habe dann tatsächlich auch diese Stelle gekriegt. Und habe dann 2 Jahre in der Forensik gearbeitet. Und habe dann nochmal irgendwie gedacht, eigentlich müsstest du es nochmal ausüben, deinen Beruf, den du studiert hast. Und war dann nochmal 2 Jahre in Sanderbusch und habe dort auf der Stroke Unit gearbeitet und in der Frührehabilitation mit Patienten, die halt eine Aphasie hatten oder eine Dysarthrie und Dysphagie. Und habe aber gemerkt, das ist es doch nicht. Und dann war die Stelle zur freigestellten Praxisanleiterin frei gewesen. Und ich habe halt immer wieder geschaut, ob hier eine Stelle, die mich interessiert ist, quasi ausgeschrieben worden ist. Und dann habe ich mich dort beworben. Und und jetzt bin ich seit 2 Jahren wieder hier als freigestellte Praxisanleiterin. Und das war bis jetzt die richtige Entscheidung.
Also die Kai-Jaspers-Klinik hat dich nicht so richtig losgelassen und du hast immer noch wieder dich im Positiven zurückerinnert und genau. Hast den Weg wieder zu uns gefunden, könnte man sagen.
Genau, richtig.
Ja, vielen Dank. Pangea, wie bist du denn zu deiner jetzigen Stelle gekommen? Und du hast ja auch gesagt, ne, du hast Pflegewissenschaften studiert, was ja auch ein kleiner Teil unseres heutigen Themas sein wird. Magst du mir da einmal so ein bisschen berichten?
Gerne. Also ich habe damals nach meinem Abitur hier in FSJ angefangen und dadurch bin ich eigentlich so in diesen pflegerischen Bereich gekommen, habe mich dann auch direkt für eine Ausbildung entschieden, auch hier im Haus. Und nach meinem Examen war mir aber relativ schnell klar, dass gerade so gewisse Pflegephänomene oder sowas in der Ausbildung nicht wirklich erklärt werden konnten und deswegen habe ich mich nochmal fürs Studium entschieden.
Und wo hast du studiert?
Ich habe in Osnabrück studiert.
Okay. Und das Studium ist dann auch quasi so ein Bachelorstudium, dauert 3 Jahre oder wie kann man sich das so vorstellen?
Genau, also das Studium ist auf Bachelorniveau, hat 3 Jahre gedauert und ist dann immer in Blockunterricht sozusagen, also in Präsenzphasen unterteilt, sodass man halt nebenbei berufsbegleitend noch arbeiten kann.
Und hast du dann berufsbegleitend hier in der Kai-Jaspers-Klinik auch weitergearbeitet, oder?
Genau, also ich habe halt während meines Studiums die ganze Zeit weiter auf der Station 75, also auf der geschlossenen gerontopsychiatrischen Station weitergearbeitet und konnte so, also es war an sich die perfekte Mischung, weil ich so die Inhalte vom Studium direkt auf Station mitbringen konnte.
Also eine Mischung aus Theorie und Praxis, die du hier auch dann wahrscheinlich auch direkt auch wieder ein bisschen testen konntest, ob das so alles so stimmt, was ihr da lernt oder halt auch vor allen Dingen in dem Team ja dann vielleicht auch anwenden konntest direkt.
Genau, das war ganz praktisch. Da hatte man auch direkt Ideen für Hausarbeiten und Ähnliches.
Okay, nun, das hört sich auf jeden Fall nach einer sehr guten Kombination an. Warum gibt es eigentlich Pflegewissenschaften? Also das ist ja erstmal was ich jetzt heute, also im Rahmen jetzt der Podcast-Reihe auch so das erste Mal höre. Und warum ist es deiner Meinung denn überhaupt wichtig, dass in dem Bereich der Pflege geforscht wird?
Also ich habe ja gerade schon gewisse Pflegephänomene angesprochen. Das ist seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten so in der Pflege, dass viele Maßnahmen intuitiv getroffen werden und dass die pflegenden Personen aber gar nicht unbedingt vielleicht dahinter schauen und gucken, ist das denn eigentlich empirisch belegt oder haben wir da irgendwelche Studienlagen zu, wie sieht das aus? Und die Pflegewissenschaft, die bietet einen Werkzeugkoffer, um einfach hinter Pflegephänomene schauen zu können, gucken zu können, ob die getroffenen Maßnahmen erstmal wirksam sind oder wie man sie dann auch verbessern kann.
Magst du vielleicht einmal nochmal den Begriff Pflegephänomen nochmal erklären? Also wenn jetzt jemand uns zuhört und irgendwie gar nicht genau weiß, was ist denn Pflegephänomen? Was ist das denn zum Beispiel?
Also ein Pflegephänomen jetzt vor allem im gerontopsychiatrischen Bereich kann natürlich zum Beispiel sein, dass ein Patient Hinlauftendenzen hat und unbedingt vielleicht nach Hause möchte. Und es bringt dann ganz viel als Pflegefachkraft, wenn man mit dem Patienten in ein Gespräch geht, ihn da vielleicht reinverwickelt über die Häuslichkeit oder über Hobbys, die die Person gerne gemacht hat. Und das sind Maßnahmen, die ganz intuitiv getroffen werden von pflegenden Personen. Und die Pflegewissenschaft ermöglicht es einfach, nochmal hinter diese Maßnahme zu gucken und zu gucken, wie wirksam ist die, um die dann auch wissenschaftlich fundiert zu belegen letztendlich.
Mhm. Also das ist dann von einer intuitiven Verhaltensweise, die, okay, ja, macht einfach mal und wie sich das richtig anfühlt, zu Verhalten, was auch einen empirischen Hintergrund ist, also eine Wirksamkeitsstudie quasi hinter sich hat und dass man sagen kann, okay, die Wirksamkeit dieses Werkzeuges ist erprobt und ist demnach auch ja so State of the Art anzuwenden. Habe ich das so richtig?
Genau, hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst. Wir kommen da nämlich direkt auch schon zum Ziel der Pflegewissenschaft eigentlich, wenn wir über diese Evidence-Based Nursing sprechen, also dass wir wirklich Pflegemaßnahmen nutzen, die evidenzbasiert belegt sind, haben wir eigentlich das Ziel, dass wir im Endeffekt unsere Patienten bestmöglich versorgen wollen und dass wir auch die Patientensicherheit einfach erhöhen, damit unseren Patienten quasi ja nichts passiert und das ermöglicht alles die Pflegewissenschaft.
Jetzt frage ich mal so, vielleicht gibt es da so etwas, was du aus deinem Studium kennengelernt hast. Was war denn vielleicht mal ein pflegerisches Werkzeug, was sich dann in der Wissenschaft als überhaupt gar nicht wirksam herausgestellt hat? Gibt es so etwas? Irgendwie so eine Maßnahme, wo man im Nachhinein jetzt sagen würde, nein, das ist überhaupt gar nicht wirksam, das nehmen wir eigentlich aus unserem Repertoire raus.
Ja, da gibt es in verschiedenen Bereichen etwas. Also wenn wir jetzt mal ein bisschen aus dem psychiatrischen Setting zurückgehen, können wir auch viel in die postoperative Pflege gucken und schauen, wie wurden die Patienten denn vor einigen Jahren noch nach OPs behandelt. Also dass die Mobilisation eher, sag ich mal, 10 Tage nach der OP eigentlich stattgefunden hat. Und heutzutage hat sich das ja wirklich ein bisschen gewendet, dass gesagt wird, okay, der Tag nach der OP oder schon am OP-Tag wird noch mobilisiert, weil man einfach gesehen hat in Studien und in wissenschaftlichen Berichten, dass das für die Patienten einfach einen besseren Outcome hat.
Ah ja, okay, spannend. Also und Mobilisierung, nur damit ich es richtig verstehe, bedeutet, den wieder, sag ich mal, dass die sich bewegen und...
Genau, oder? Einfach auch... So einfache Maßnahmen wie der erste Toilettengang wieder nach einer OP zum Beispiel.
Okay, und da wird jetzt also nicht mehr mit gewartet, sondern versucht, so schnell wie möglich schon in die Bewegung oder in die Mobilisierung reinzukommen, weil das einfach sich als wirksam herausgestellt hat.
Genau.
Okay, klasse. Ja, da habe ich jetzt nochmal was vor Augen. Und in deinem Studium bist du da denn eigentlich auch auf das Thema, was wir ja heute auch besprechen wollen, gekommen, nämlich diesen, ich sag's immer mal wieder, so ein Room of Errors, das hört sich ja wirklich so ein bisschen spannend an. Und als ihr das Thema mir vorgestellt habt, habe ich erstmal gedacht, was ist das denn? Bist du in dem Studium also auf dieses Thema gekommen?
In meiner Bachelorarbeit tatsächlich. Ich habe qualitativ geforscht in meiner Bachelorarbeit, wie Auszubildende so den Einsatz in der gerontopsychiatrischen Einrichtung wahrnehmen, was da so ja gewisse Herausforderungen sind. Und da hat sich das dann im Endeffekt so ein bisschen als Handlungsempfehlung von mir herauskristallisiert, dass es den Auszubildenden ja helfen würde, in so ein gesichertes Setting erstmal reinzugehen, ohne erstmal Patientenkontakt zu haben oder Personen zu gefährden.
Okay, also es gibt also da einen direkten Zusammenhang. Jetzt wollen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht länger auf die Folter spannen. Was ist denn dieser Room of Errors?
Also der Room of Errors ist ein Simulationstraining für momentan angehende Pflegefachpersonen. Das ist ein Raum oder ein Patientenzimmer, der von uns beiden präpariert wird mit Fehlern, die im Alltag im Grunde genommen jede Auszubildende bestimmt mal gesehen hat oder der vielleicht auch in dem Moment noch gar nicht so richtig aufgefallen ist, dass das vielleicht nicht die richtige Herangehensweise ist. Und der Auszubildende wird dann in diesen Raum reingeschickt, nachdem wir ihn präpariert haben, kriegt ein Fallbeispiel und sieht dann das Zimmer und muss das beides miteinander verknüpfen und dort dann die Fehler herausfinden. Wir haben Aufsteller, damit die Auszubildenden die Fehler markieren können. Und im Anschluss werden dann die Fehler aufgedeckt und einmal darüber geredet, warum eigentlich das als nicht gut in der Praxis zu handhaben ist.
Okay, also ein Simulationstraining bedeutet, also es wird eine pflegerische Situation simuliert in einem Raum, der jetzt nicht eine reale, also ein realer Patientenraum ist, sondern ihr präpariert einen Raum, präpariert diesen mit kleinen Fehlern. Welche werdet ihr mir vielleicht gleich nochmal kurz erklären? Und dann werden die Auszubildenden in diesen Raum geleitet und dann ist sozusagen die Aufgabe, okay, finde den Fehler und sollen sich quasi einfach dann wahrscheinlich ganz aufmerksam in diesem Raum erstmal umsehen und dann gucken, okay, wo könnten dann Gefahrenquellen zum Beispiel vorhanden sein und dann diese Aufsteller werden dann genutzt, um das zu markieren und dann wird das dann im Nachhinein nachbesprochen, so evaluiert, okay, was habt ihr jetzt da denn gesehen und warum ist das so, habe ich das so richtig verstanden?
Genau, das hast du komplett richtig verstanden und auch wiedergegeben.
Und was sind das denn so für Fehler, also Errors, die ihr da quasi präpariert?
Genau, also die sind sehr unterschiedlicher Natur. Wir haben, oder unser Versuch ist es ein bisschen, die somatische Pflege zu kombinieren mit der psychiatrischen Pflege, weil wir hier im Haus ja viele Auszubildende haben, die in beiden Trägerhäusern unterwegs sind, also zum Beispiel in der Ammerland-Klinik wie auch hier bei uns im Haus. Und deswegen haben wir versucht, da einen ganz guten Mix zu finden. Und es geht wirklich los bei diesen klassischen Fehlern, die in der Pflege passieren, wie das Patientenbett ist ganz hochgefahren, Bremse ist nicht festgestellt oder es liegt Wasser auf dem Boden. Das kann dann Rutschgefahr sein oder auch Sturzgefahr, bis hin zu der Versuch, psychiatrische Fehler zu implementieren, dass wir einfach in der Fallbeschreibung gewisse Herausforderungen beschreiben, die die betroffene Person, also in unserem Fall die betroffene Person mitbringt und dass dann in diesem Raum aber vielleicht genau Gegenstände liegen, die kontraproduktiv sind.
Was wäre das zum Beispiel?
Wir haben jetzt, ich glaube, das ist unser neuester Fall. Da haben wir in unseren fiktiven Patient dargestellt, dass er ein Alkoholproblem hat. Und dann stehen da zum Beispiel Pralinen mit Alkohol gefüllt oder kleine Schnapsgläschen, die auch gerne mal als Medikamentenbecher genutzt werden.
Okay, in eurem Exposé, was ihr ja zu dem Thema auch erstellt habt, habe ich da auch ja so ein bisschen reingelesen und da hattet ihr zum Beispiel auch als Beispiel eine unberührte Mahlzeit in Bezug auf eine Mangelernährung, also da wäre dann also das Fallbeispiel vielleicht ein Patient, was zu wenig Kalorien zu sich nimmt und dann wäre das quasi so ein Cue, ein Hinweisreiz, wenn das Essen zum Beispiel unberührt ist.
Genau, das Gleiche gilt natürlich auch für Getränke, dass die da unberührt stehen.
Also die Auszubildenden werden so angeregt, Hinweisreize zu finden, die auch jetzt nicht unbedingt so auf den ersten Blick ersichtlich sind. Darauf will das, glaube ich, auch so ein bisschen hinaus. Habe ich das richtig verstanden? Also wie, da ist jetzt irgendwie eine Flüssigkeit auf dem Boden, das würde man wahrscheinlich viel schneller nochmal sehen, aber man muss dann ja auch ein Verständnis irgendwie für den Fall mitbringen. Und da sind dann solche Themen wie, ist das Essen angerührt? Sind die Pralinen gefüllt mit leckeren alkoholischen Inhalten oder im besten Falle halt nicht?
Genau, was mir gerade noch eingefallen ist, Wir haben auch einen Fall, wo wir beschrieben haben, dass die Patientin Schwierigkeiten hat oder Herausforderungen hat mit einem gesunden Tag-Nacht-Rhythmus. Und in diesem Fall ist es dann 16 Uhr und sie trägt immer noch zum Beispiel ihr Nachthemd. Also dass wir da dann auch einfach kleine Hinweise geben, dass die Auszubildenden da vielleicht dann in Zukunft auf Station auch drauf achten oder sich ja überlegen können, was hat das denn für Konsequenzen?
Warum gibt es denn aber besonders diesen Raum? Man könnte ja einfach auch eine Liste den Auszubildenden geben und sagen, guck mal hier, achtet da mal alle drauf. Warum war es dir so wichtig im Rahmen der Bachelorarbeit und euch beiden im Rahmen dieses Projekts, dass dieser Raum implementiert wird? Was hat das für einen Mehrwert?
Ich denke, der ganz große Mehrwert ist, dass die Auszubildenden sich erstmal ausprobieren können, ohne wirklich Personen in Gefahr zu bringen. Und dass sie dann spielerisch, also es wird auch gerne Gamification genannt, dass die Auszubildenden spielerisch an ein Thema rangeführt werden, damit erstens natürlich auch eine gewisse Motivation besteht, da vielleicht alle Fehler zu finden. Und zweitens, ja, dass sie sich einfach langsam ein Thema nähern können, ohne wirklich reelle Konsequenzen davon tragen zu müssen.
Und so wie ihr das jetzt darstellt, ähnelt das ja auch überhaupt nicht so einer Prüfungssituation im klassischen Sinne, sondern ich hätte tatsächlich auch mal Lust, bei in so einem Raum zu sein. Also ich bin sehr kompetitiv und mag das so gerne. Solche Escape Rooms kennt ihr wahrscheinlich auch, also bin ich ein großer Fan. Und ich finde, das hat so ein bisschen, geht ja in so eine Richtung, dass es nicht darum geht, ich mache jetzt einen Fehler, sondern ich bin eigentlich auf der anderen Seite und finde die Fehler. Also es ist ja eine total spannende Herangehensweise und glaube ich, also ich könnte mir vorstellen, dass das auch für Auszubildende total spannend sein kann.
Das, was glaube ich bei Auszubildenden auch total spannend ist, dass es halt im Team stattfindet. Das sind nicht einzelne Auszubildende, die in diesen Raum reingehen, sondern man muss halt dann auch in einem Team arbeiten und wir lassen die Auszubildenden dann auch alleine, damit sie sich untereinander austauschen können und gehen dann ab und zu rein und fragen, ob sie dann irgendwie noch Erklärungsbedarf haben und dann sieht man halt auch schon diese Teamdynamik und das macht den Auszubildenden meistens auch sehr viel Spaß.
Ihr hattet ja in eurem Exposé von situativen Kompetenzen gesprochen, aber auch von sozialen Kompetenzen, die im Rahmen dieses Simulationstrainings geschult werden. Also das heißt, da könnte man zum Beispiel diese Teamfähigkeit auch testen. Ne? Wie kann man quasi wie arbeiten die Auszubildenden als Team zusammen? Ist das so auch ein Ziel gewesen?
Definitiv, ja.
Und gibt es denn da noch weitere Rahmenbedingungen? Also habt ihr gibt es da so einen zeitlichen Rahmen, also wie bei diesem Escape Room, ich greife da einmal nochmal drauf zurück als Laien, haben die auch so eine zeitliche Begrenzung, so jetzt müsst ihr die alle finden oder wie läuft das so ab?
Im Grunde genommen ist es so, dass es ungefähr eine Stunde ist und in einer Stunde müssen Sie dann einmal diesen Fall durchlesen und dann diesen Fall mit dem Bild, was Sie in diesem Raum sehen, verknüpfen. Wir sind dann sporadisch mal drin, mal nicht. Und dann ist es so, dass wir dann die letzte Viertelstunde dafür nutzen oder halbe Stunde über diese Fehler dann konkret zu sprechen. Und die Auszubildenden sollen natürlich erstmal erzählen, was sie gesehen haben, das uns erstmal vorstellen und wir weisen sie dann nochmal expliziter auf gewisse Dinge hin, die sie vielleicht auch noch gar nicht zu diesem Ausbildungsstand erkennen können.
So. Was gibt ihr denn so jungen Auszubildenden mit auf den Weg, wenn die so in diesen Raum eintreten? Also was ist denn so was gibt ihr denen mit auf den Weg?
Wir kommunizieren ganz klar mit den Auszubildenden, dass es nicht darum geht, alle Fehler finden zu müssen und dass wir auch nicht am Ende der Anleitung aufzählen, welche Fehler sie nicht gefunden haben, sondern dass es uns darum geht, dass wir auf typische Pflegefehler, die im Alltag passieren, hinweisen, damit die Auszubildenden dafür sensibilisiert werden, damit, wenn sie dann auf Station arbeiten oder im Einsatz sind, darauf primär achten können und es vielleicht auch anders oder besser machen können, weil die Auszubildenden, die jetzt in der Pflegeausbildung sind, sind die Pflegekräfte von morgen.
Ich glaube, das sind wunderbare Schlussworte. Pflegekräfte von morgen. Ja, ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, was uns ja, glaube ich, auch alle beschäftigt. Und ja, ich danke euch, Julia und Pangea, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit mir über euer ganz tolles Projekt zu sprechen. Ich warte jetzt schon mal auf eine Einladung. Ich glaube, ihr habt mich jetzt auf jeden Fall schon damit gecatcht und würde das gerne mal ausprobieren. Vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit. Ich muss ja mal meine Beziehungen hier spielen lassen. Ich danke euch für das tolle Gespräch.
Ja, vielen Dank. Und